am Anfang dieser Predigt gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, merci vielmals für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir immer wieder neu dürfen Sachen daraus lernen. Mach uns bereit, auf dein Wort zu hören und das mitzunehmen, was du für uns parat hast. Amen. Ja, der heutige Morgott-Predigt steht unter dem Thema «Reden ist Silber». Die Hälfte ist schon eingeschlafen, gut. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Genau. So um das geht heute Morgen. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die nicht ganz das sagt, aber sehr, sehr nah daran herkommt. Und zwar steht es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Der steht: Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Geht noch etwas weiter, ich sage es noch, aber ich werde auf diesen Teil nicht eingehen. Der steht: Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Aber es soll ja eben um Schweigen und Reden gehen, darum gehen, dass Reden Silber ist. Und Schweigen Gold. Jetzt kommt echt immer mehr. Desto weniger, dass du es mitmachst, desto mehr kommt es mit dem Hang aufheben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du dir gedacht, was du gehört hast, also gut. Heute soll es um Reden und Schweigen gehen. Und er ausgerechnet hat der Cedric die Predigt darüber. Weil die mich kennen, wissen, ich bin nicht unbedingt der, ja, der Leute ist schon am Lachen. Ich bin nicht unbedingt der, der, glaube ich, berühmt dafür ist, dass ich der bin, der mega viel schweigt. Sondern das Reden liegt mir viel, viel näher. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Eben, ich bevorzuge das Reden am Schweigen. Und ich würde wirklich auch von mir sagen, dass das Zuhören nicht immer meine Stärke ist. Ich bin es am Versuch, aber es ist wirklich nicht immer meine Stärke. Und dann stellt sich auch die Frage, hey, wieso rede ich denn? Wieso redest du, wenn du redest? Wieso, ja, brauchst du Worte? Du musst Sachen formulieren. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die noch nicht so viel lang her ist. Gewisse von euch haben gemerkt, ich habe seit kurzem eine Freundin und im Moment sind meine Beispiele ein bisschen von der. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Vielleicht ist es so in einem halben Jahr oder so mal vorbei. mit denen, also mit den Geschichten natürlich. Und ich weiss nicht, ich bin dann auf Schaffhausen gegangen. Ich habe mit ihr abgemacht, wir haben uns noch nie gesehen. Ich bin hergekommen am Bahnhof, dann haben wir uns getroffen, dann sind wir ein bisschen gelaufen. Wir sind ein bisschen an Rhein gegangen. Also Schaffhausen ist eine mega schöne Stadt. Wenn ihr noch nie seid, lohnt es sich, vorbeizugehen. Wir sind dort gelaufen und haben gegenseitig so ein bisschen Fragen gestellt. Und da weiss ich nicht mehr so viel, wer wie was Fragen gestellt hat. Und wir sind weitergegangen, schlussendlich dann einen Kaffee genommen. Und er geht zu Nacht essen. Und beim Znacht ist mir dann etwas aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Fragen gestellt habe. Ich habe wirklich viele Fragen gestellt. Aber ich habe nicht unbedingt Fragen gestellt, weil es mich so extrem interessiert hat, was sie zu sagen hat. Das schon auch. Aber vielmehr, dass sie dann die gleiche Frage mir wieder stellt, damit ich mich gut verkaufen kann. Also ich habe eigentlich gefragt mit der Absicht, dass ich nachher mich gut darstellen kann, die Fragen dementsprechend ausgewählt. Ich muss vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, ich habe in einem Artikel gelesen, dass die Männer allgemein beim ersten Date immer versuchen, sich selber gut zu verkaufen und eigentlich fast nur sie selber reden. Vielleicht können das die Frauen bestätigen, vielleicht seid ihr auch ein bisschen froh darum. Ich weiss nicht, wie es ist, aber eben, ich passe der perfekt in das Schema. Vor allem, man will sich gut verkaufen. Und so habe ich in dem Moment halt aus dem rausgeredet. Ich glaube aber auch, Schweigen wäre in dem Moment auch nicht die beste Option gewesen. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen, wenn wir uns einfach angeschwiegen hätten, weil das hätte auch Desinteresse gezeigt. Ich glaube, oder kann ich euch auch die Frage stellen, wen habt ihr lieber? Habt ihr lieber Leute, die nur erzählen, die nur Sachen erzählen. Und meistens sind ja das die Leute, die eigentlich nur von etwas reden, und zwar so sich selber. Oder zweitens hat er die Leute gern, die nur zuhören. Die nie eine Frage stellen, die einfach nur still da hocken. So wie ihr das jetzt vielleicht gut macht, aber in einem Gespräch geht das gar nicht, weil es dann gar kein Gespräch gibt, wenn eine Person nur zulässt. Oder habt ihr die Leute am liebsten, die ein gesundes Mass zwischen Reden und Hören haben. Und vielleicht auch Fragen stellen, Leute, die dir das Interesse zeigen. Was meint ihr, wer hat die Leute am liebsten, die die ganze Zeit nur von sich reden? Wer hat die Leute am liebsten, die nur zuhören? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es nicht ganz ungern, weil ich kann nie mehr reden. Aber wer hat die Leute am liebsten, die ein gesundes Mass haben zwischen Reden und Zuhören? Das ist etwa klar. Es geht mir auch so. Eigentlich habe ich die auch am liebsten, wo es ja spannend ist, wo man nicht alles aus der Nase ziehen muss. Und wir Christen, wir sollen ja auch reden, auch bei dieser Stelle hier. Es heisst ja nicht, dass wir eben nur sollen zuhören, sondern wir sollen weise reden, überlegen, wenn wir etwas sollen reden. Und als Christen haben wir ja die Hoffnung, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, gestorben ist für uns. Und das ist etwas, was wir in uns haben, was wir ja eigentlich weitergeben wollen. Und so gehört dazu, zum Christsein, dass wenn wir reden, dass wir anderen Leuten von Gott erzählen. Und beim Vorbereiten habe ich auf einmal gemerkt, dass das Reden, habe ich immer das Gefühl, das fängt doch dort an, wenn ich zu irgendjemandem gehe, zum Beispiel zu Sibyl, und sage, hey Sibyl, hast du schon gehört, Jesus liebt dich. Das Reden fängt doch dort an. Aber ich habe gemerkt, nein, es fängt eigentlich schon viel früher an. Nämlich dort, wie ich über andere denke und rede, wenn sie nicht da sind. Ich kann wieder ein Beispiel bringen. Ich habe zwar kein eigenes Auto, aber ab und zu kommt es vor, dass ich ein Auto brauchen kann. Dann bin ich so gemütlich am Fahren. Und dann gibt es ja immer, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Auto fahre, gibt es immer Leute um mich herum, die es eigentlich nicht zum Griff haben. Geht es euch ähnlich? Also ich habe es natürlich im Griff, aber die anderen alle nicht. Dann bin ich am Fahren, fahre ich, und er tut jemand nicht so, wie er sollte. Und meine Reaktion ist dann immer, hey Kollege, fahr mal! Oder irgendwie so. Also wir sind immerhin schon Kollegen, wenn ich die Leute anspreche. Aber es ist wirklich so, ich rege mich auf über die Leute. Und das zeigt doch auch ein bisschen, wie ich über sie denke. Weil bei mir selber, wenn ich mich mal nicht an die Regeln halte, dann habe ich immer eine Entschuldigung. Ja, ich habe es nicht so früh gesehen. Ja, es ist auch ein bisschen abgelenkt gewesen. Aber bei mir selber habe ich immer eine Entschuldigung. Oder wie sieht es aus beim Einkaufen? Aktuell ist ja das Einkaufen auch ein bisschen mit gewissen Hürden verbunden, ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich täglich mehrmals einkaufen, weil ich gerne Cola habe und die müssen gekühlt sein und dann gehe ich die immer frisch kaufen. Und wenn ich in den Laden reingehe, wir können es auch mehr kaufen und in den Kühlschrank tun. Und dann, wenn ich einkaufe, ist es aber wirklich so, dass es doch immer Leute, zumindest bei mir jetzt immer Leute, die es immer noch nicht begriffen haben, dass man die Hände desinfizieren sollte, dass man den Abstand halten sollte. Und das sind natürlich immer die Leute, die hinter mir anstehen an der Kasse. Und meine erste Reaktion ist immer, ich nerve mich ab diesen Leuten, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Das nervt mich. Wie geht es dir? Erlebst du das so in deinem Alltag, vielleicht jetzt nicht auf den Virus bezogen oder allgemein, einfach Sachen, Leute, die dich aufregen, sei es Nachbarn, sei es Leute, die du nicht einmal kennst. Und wie denkst du über die? Und ich glaube, bin überzeugt, oder zumindest bei mir weiss ich, dass jeder Mensch hat eine Geschichte hat, die ihn zu der Person macht, wo er oder sie heute ist. Wenn ich will wissen, wie jemand ist, dann kann ich fragen, was hast du erlebt, was prägt dich? Und das erfahre ich sehr viel nach. Oder kann ich viel erklären, wieso jemand in einer bestimmten Situation so handelt? Die Frage ist echt viel mehr, höre ich zu? Hören wir zu? Fragen wir die Leute nach ihrer Geschichte? Oder haben wir Christen vielleicht zum Teil auch einfach Vorurteile? Erwarten wir, dass Leute, die nicht gläubig sind, sich schon genau so verhalten sollten, wie wir Christen das sollten. Wenn wir ganz ehrlich sind, schaffen es wir Christen ja auch nicht einmal, immer uns so zu verhalten, wie wir sollten. Tun wir die Leute nach welchem Maßstab beurteilen? Zum Beispiel, eben, ich gehe etwa die einkaufen, gehen immer oder häufig in Denner einkaufen. Und der Denner ist ja bekannt dafür, dass er relativ günstige Preise hat, was Alkohol und Tabakwaren anbetrifft. Und also ich kaufe das nicht ein, jetzt hat jemand so ein bisschen übergeschaut. Aber es gibt viele, die halt dorthin gehen, die Alkoholprobleme haben. Und sehe ich, wenn ich jemanden sehe, der ein Alkoholproblem hat, sehe ich im ersten Moment, du bist Alkoholiker und das ist nicht gut. Oder habe ich mal ein Interesse an dieser Geschichte dahinter? Wie geht es jemandem, vielleicht jetzt halt wieder mit den aktuellsten Sachen verbunden, vielleicht hat es gehört, in Solothurn hat es jemanden gegeben, der ist positiv auf ein Coronavirus getestet worden. Und dann ist er in den Ausgang gegangen und zwei Orte hergegangen. Und mittlerweile, also ich glaube, sind fast 300 Leute, die wegen dieser Person in Quarantäne müssen. Ich rege mich im ersten Moment darüber auf. Man kann sich auch über die Leute aufregen, die jetzt schon wieder in den Club gehen oder in ein Restaurant gehen oder weiss nicht was. Aber hören wir auch her. Hören wir her, wieso die Person sich so verhalten hat. Wie sieht es aus, wenn du so wie ich in einem Block wohnst, wo man sich die Wäschmaschine teilt, wo man einen Wäschplan hat und man schreibt sich schön säuberlich ein, dass ich waschen kann, extra alles schön planen, dann komme ich runter. Und dann war zwar niemand mehr am Waschen, aber wir hatten vier Wäschleinen und die waren natürlich alle voll. Dann habe ich geschaut, Wäschplan geschaut und gesehen, ja, die Frau, die sich eingeschrieben hat, die weiss ich ganz genau, die kann es nicht sein, weil die hat zwar einen Sohn, es sei ein T-Shirt von einem Kind, der war, aber ich weiss, der Sohn ist etwa zweijährig und das war von einem Teenie aus in das Kleider. Was mache ich dann? Rege ich mich zuerst mal darüber auf, über die Person, oder würde ich vielleicht mal vielleicht Geschichte hören wollen, wenn ich die Person sehe. Wie sieht es aus mit dem Kleidungsstil? Heutzutage ist ja der Kleidungsstil wechselt schnell, ist sehr verschieden. Wenn zum Beispiel Leute haben ja auch so Hosen, die so hier oben sind, wenn man so rumläuft, stört es? Macht es jetzt jemand zu einem schlechteren Menschen extra schöne Socken angelegt? Genau, ich tue zum Beispiel gerne meine Socken zeigen, aber es gibt auch sonst in der Gesellschaft, vielleicht habt ihr es gesehen, Kleidungsstil, wo wir vielleicht denken, was hat es auf sich? Und vielleicht zuerst schon mal ein Vorurteil haben gegen die Person. Also so kann man dann ganz sicher nicht rumlaufen. Oder wie sieht es aus mit einem Auto? Es gibt, wenn ihr hier in Bern rum seid, ich weiß nicht, ob es auf dem Land auch so extrem ist, aber in Bern rum, wo ich lege vom Loriplatz, dort ist von Köniz her, auf Bümplitz her, kommen dort Auto. Und es gibt vor allem so zwei deutsche Autohersteller, die dort sehr viel vertreten sind. Sie sind grosse, laute Autos. Und die hört man sehr gut, weil sie es natürlich auch sehr müssen testen müssen, gut vom Kreisel weg, ob das Auto noch funktioniert und so. Aber habe ich zuerst mal ein Vorurteil, auch wenn ich so jemanden sehe. Gestern bin ich am Abend noch in die Stadt gelaufen, laufe ich vorbei, dann sehe ich ein paar, die einen Porsche da hatten und dann waren sie schön am Polieren und so. Und dann habe ich mir auch wieder meine Sache gedacht. Wie nehmen wir die Leute wahr? Haben wir zuerst ein Vorurteil, und eben da klammere ich mich nicht aus, zuerst ein Vorurteil jemandem gegenüber. Wie sieht es mit Hobbys aus? Wenn wir sehen, dass gewisse Leute, zum Beispiel, wenn ihr heute Morgen durch die Stadt seid gelaufen, ich bin noch schnell am Bahnhof gegangen und dort hat es so viele Leute, die am Sonntagmorgen wirklich nichts anderes im Sinn haben, als nicht in die Kirche zu kommen. Es hat so viele Leute, die nichts anderes im Sinn, als nicht in die Kirche zu kommen. Die sind wandern, die haben, glaube ich, Freunde getroffen, gewisse, einfach ganz verschieden. Ganz verschieden waren die Leute da, die haben einfach nicht in die Kirche wollen kommen. Das ist eine Frechheit. Genau, sollte man. Wollte die Geschichte verstehen von diesen Leuten? Wieso sie so sind, wie sie sind? Oder Leute, die fixiert sind auf das Geld? Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Hier in Zürich haben zwei junge Männer die Gunst von Stunde ausgenutzt und haben ganz viele Masken gekauft. Und dann haben sie die halt jetzt gut in Situation können, teuer verkaufen. Sie sind beide Multimillionäre. Was ist deine Reaktion? Regst du dich zuerst mal auf? Oder versuchst du die Geschichte zu verstehen? Es heisst dann nicht, dass das, was die Leute machen, bei all dem immer okay ist, aus christlicher Sicht, das überhaupt nicht. Aber ist die Frage, ob wir die Leute so beurteilen, als wären sie schon Christen, als würden sie Jesus glauben, oder tun wir sie einfach mal so nehmen, wie sie sind? Wir glauben, der erste Schritt auf Leute zu, von Jesus zu erzählen, von Leuten, die noch nicht daran glauben, ist, dass wir sie einfach mal so annehmen, wie sie sind. Das heisst nicht, dass wir mitmachen müssen, aber es heisst auch nicht, dass wir sie verurteilen müssen. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, wo mir etwas Mühe macht. Ich habe nämlich eine kleine Not. Wenn wir ja sagen, dass Jesus unsere Hoffnung ist, dass Jesus die Hoffnung ist von mir, von dir, von allen Leuten der Welt, dann frage ich mich, wieso im Dunstkreis der EFG Bern so wenige Leute zum Glauben kommen. Wenn wir behaupten, Jesus ist in deinem, in unserem Leben als Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, wirklich das Wichtigste, wieso erleben wir so wenig Geschichten, hören wir so wenig Geschichten, dass jemand sich entschieden hat, diesen Schritt auch zu machen. Ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll. Ich mache es jetzt gleich. Wir würden es mal wundern, ohne zu beurteilen. Aber es gibt ja verschiedene Beiträge, die wir leisten können, wenn jemand zum Glauben kommt. Es kann einfach sein, ein Freund sein, das kann sein, wirklich von Jesus zu erzählen, aber auch andere Teile. Wir würden wundern, wer von euch hat erlebt in den letzten 5 Jahren, dass jemand in seinem Umfeld zum Glauben gekommen ist? Das spielt es keine Rolle, ob du jemals mit dem über den Glauben geredet hast oder auch noch ein guter Freund bist oder so. Mir würde es mal wundern, ohne zu werten. Einfach mehr, hebt doch mal die Hand auf. Wer von euch hat erlebt in den letzten 5 Jahren, dass sich jemand in seinem Umfeld bekehrt hat, wie man das so klassisch sagt? Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 3 Leute. Versteht ihr mich, liebe meine Not? Wenn wir sagen, wir haben die grösste Hoffnung, aber es passiert eigentlich nichts in unserem Umfeld. Aber vielleicht ist euch etwas aufgefallen. Eine bestimmte Person hat die Hand auch nicht aufgehabt. Ist es euch aufgefallen? Eine Person hat die Hand auch nicht aufgehabt. Der Cedric, ich bin dem auch nicht unbedingt ein Vorbild. Als ich mich vorbereitet gemerkt habe, dass mir, habe ich gefunden, hey, das ist krass. Es ist meine Not, dass wir als Gemeinde in unserem Umfeld oder als Christen von EFG Bern so wenig bewegen, aber ich selber bin auch nicht besser. Und hier stellt sich eine Frage, und ich ganz wieder neu für mich möchte nehmen, ist, lebe ich Beziehungen mit dem Blick darauf, dass Gott die Person unendlich liebt? Lebe ich meine Beziehungen im Blick darauf, dass Gott die andere Person unendlich liebt? Wenn ich Beziehungen mit diesem Blick anfange zu leben, dann ist es mir nicht gleich, wie die Leute zu Gott stehen. Dann ist es mir nicht gleich, ob die Leute einmal von Gott getrennt sind oder nicht. Leben wir Beziehungen im Blick darauf, dass Gott die Menschen unendlich liebt? Ich möchte neu für mich starten, meine Beziehungen so zu leben. Und vielleicht ist vielmehr auch die Frage für dich, ja, hast du überhaupt noch Freunde in deinem Umfeld, die nicht gläubig sind, nicht Jesus nachfolgen? Und wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, wieder neu den Schritt auf Leute zuzumachen. Und ich bin überzeugt, dass Leute kennenzulernen nicht so schwierig ist. Das sage ich nicht nur, weil es mir vielleicht leichter fällt vom Typ her, aber ich merke, dass man kommt relativ schnell mit Leuten in Kontakt, wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man eben mal zulässt. Aber auch vielleicht, wenn man nichts überstürzen will. Aber vielleicht, wenn man bewusster durchs Leben geht. Wie gesagt, ich bin jetzt während der Corona-Zeit bin ich eigentlich wie normal ins Büro gegangen und ich bin auch bei dem Denner einkaufen. Und während der Zeit von Corona habe ich mit Leuten, mit 3, 4 von diesen Angestellten dort anfangen zu reden. Nicht, weil ich mega erzählt habe, sondern vielmehr, weil einer gesagt hat, ah, du bist auch noch am Arbeiten, ja, was machst du denn hier? Mit einer anderen Kasse, weil es ihr langsam aufgefallen ist, dass sie immer noch das Gleiche einkaufen. Einfach, wo sich Sachen entstanden sind. Und das muss ja im Fall nicht zu Bern sein, sondern dort, wo du wohnst, dort, wo du vielleicht schaffst, dass sich dort Kontakte geben können. Und dann ist das Zweite, wenn wir Kontakt, Beziehungen haben mit Leuten, stellt sich eben wirklich die Frage, hören wir auch zu? Hören wir diesen Leuten zu? Sind wir interessiert an ihrer Geschichte, was sie zu erzählen haben? Wollen wir die Geschichte lernen? Und hier kommt eben vielleicht ein bisschen das Schweigen ist Gold rein. Respektiv überlegen ich, was ich sage. Da muss man vielleicht schnell ruhig werden und dann kann man es sagen. Und vielleicht, wie wir vorher hatten, ja, lebe ich Beziehungen im Blick darauf, dass Gott die Menschen unendlich liebt, kann man auch sagen, hey, rede ich im Blick darauf, dass Gott die Menschen unendlich liebt. Wenn ich mit diesen Leuten Zeit verbringe, mit ihnen rede, habe ich das im Hinterkopf. Und damit meine ich nicht, nur noch von Jesus zu reden. Weil, sind wir ganz ehrlich, die Leute, die nur noch Jesus im Kopf haben, die hat man eigentlich nicht gern. Die Leute, die nur noch die ganze Zeit auf alles immer Jesus wissen und nur viel zu schnell auf Jesus immer kommen, die wirken und sind auch ein gewisses Weltfremd. Ich glaube, Jesus ist wichtig, es ist wichtig, von Jesus zu reden. Aber ich glaube, es gibt Momente, Beziehungen, wo es einfach dran ist, einfach ein Freund zu sein, einfach zuzuhören, über Hobbys zu reden, über Sachen, die du gerne machst. Das finde ich jetzt das Coolste daran. Das eigentlich, das heisst nicht als Christ, dass du keine Hobbys mehr darfst haben, sondern lebe deine Hobbys. Wenn du gerne gehst, shooten schauen, lebe deine Hobbys. Wenn du gerne selber Sport machst, lebe das. Es kann sein, dass Gott es braucht, zum Anknüpfen. Ich merke, häufig jetzt als Mann ist das vielleicht auch noch häufig der Fall, viele Männer haben das Militär gemacht. Und wenn man irgendwo ist, kommt man relativ schnell auf etwas Gemeinsames. Wenn man die Leute nicht kennt, dann ist das Militär. Kann man über das reden, wie man es erlebt hat. Und das ist etwas, wo man reden kann. Es muss nicht immer zuvorderst Jesus sein, aber vielmehr im Blick haben, rede ich so, dass im Blick, dass Gott den Menschen unendlich liebt und dementsprechend rede ich dann auch. Ja, ihr merkt vielleicht auch, das Sprichwort «Reden ist Silber, Schweigen ist Gold» ist nicht ein biblisches Prinzip. Wir lernen in der Bibel schon, dass es wichtig ist, zum Teil ruhig zu sein, aber zum Teil auch zu reden. Aber wirklich in dem Sinn, von wirklich, dass das eine viel wertvoller ist, ist es nicht. Sondern wir sollen ja eben auch gut reden, Zeugnis sein. Und auch gut zuhören vielleicht mal. Gut zuhören, weise reden und genau überlegen, was wir sagen. Ich war vor einer Zeit an einer Hochzeit. Ein Freund von mir hat geheiratet, der ist nicht Pastor, nichts, der ist einfach ganz normal in einem Büro arbeitet. Der hat dort, also ganz normal, genau, der ist nicht besonders etwas, wo man gut von Anfang an weiss, christlicher Stempel, das ist bei ihm nicht der Fall. Der arbeitet in einem Büro, hat dort seinen Job und er ist auch vom Typ her nicht der, der vom Lebenswandel her, sage ich jetzt mal, also er fährt einen von diesen deutschen Autos zum Beispiel, er macht gerne Fitness, er wäre jetzt nicht der mit dem Vorurteil so, du bist Christ, weil er eben sich vielleicht gewisse Sachen macht, die bei uns in der Welt auch da sind. Nein, er würde sagen, ist nicht unbedingt der, der immer zuerst von Jesus redet. Überhaupt nicht. Aber wo er geheiratet hat, an dieser Hochzeit, war Jesus natürlich auch ein Thema. Ich war am Apero, bin dann per Zufall so an einen Stand gegangen. Dort hatte es eine Schweizer Karte, hat man eine Pfeile draufschießen und dort, wo man dann den Pfeil hergeschossen hat, von dort, hat man eine Postkarte schicken. Nebendran sind zwei Männer gestanden und irgendwie bin ich dann mit denen ins Gespräch gekommen. Und spannend war, die zwei, die sind Arbeitskollegen von ihm und die sind überhaupt nicht gläubig. Also der eine war sehr, sehr skeptisch, aber der andere hat in seiner Familie Zerbruch erlebt. Die Frau von ihm nicht mehr wissen. Kinder im Teenageralter, Pubertät, auch schwierig. Und die Hochzeit war weiter weg von dort, wo sie sonst gewohnt haben, also mein Kollege gewohnt hat, dass sie mindestens 2,5 Stunden weg waren. Und dann ist einfach gekommen, der Weg, dorthin, 2,5 Stunden pro Weg für die Trauung und das Apero. Also der hat mindestens, wenn nicht mehr, einen längeren Weg auf sich genommen für die Hochzeit, als er dann einfach dort war. Und dann sind wir mit dem draufgekommen und dann hat er mir gesagt, dass mein Kollege einfach zu ihm ins Büro ist und einfach da war, wo es ihm nicht gut ging. Und dieser Mann war dann in dieser Trauung drin und er hat gesagt, hey, ihm sind Tränen gekommen. Ihm sind 2-3 Mal Tränen gekommen. Er kann nicht sagen, wieso. Aber ihm sind Tränen gekommen. Und er hat gesagt, hey, für diesen Freund, für meinen Kollegen, dass, so wie er sich um mich kümmert, ich wär überall her. Egal wo, ich wäre an die Hochzeit her. Wie gesagt, ohne meinen Kollegen will ich schlecht machen, vielmehr zum zeigen, hey, er ist nicht etwas Besonderes. Er ist vielleicht nicht der auf dem ersten Moment, würde sagen, hey, der ist jemand, wo es leicht fällt, Leute mitzunehmen. So. Überhaupt nicht. Aber er hat dort, wo es dran war, hat er die Beziehung im Blick darauf gelebt, wie Gott ihn sieht. Hat ihm etwas mitnehmen, mitgeben. So möchte ich dir am Schluss 2 Fragen stellen. 2 Fragen zum Mitnehmen. Die erste ist eben, lebe ich Beziehungen im Blick darauf, dass Gott die Personen unendlich liebt. Die zweite Frage, rede ich im Blick darauf, dass Gott die andere Person unendlich liebt. Und so ein bisschen als Grundsatz, eben vielleicht auch Jakobus 1, Vers 19, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Das heisst nicht schweigen, aber überlegen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, merci vielmals, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein Gott, der mit uns Beziehungen legen will, der mit uns mitkommt, Herr. Du siehst eine gute Herausforderung, die wir haben. Ja, weil es gut darum geht, mit anderen Leuten über dich zu reden, Herr. Du siehst unsere Gedanken, die wir haben, die wir machen über andere Leute. Du siehst, wo wir ihnen Unrecht tun. Du siehst auch gut, wo sie in unserem Leben echt so Vorurteile gibt, die uns daran hindern, Leute so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf uns, dass wir dürfen die Beziehungen, die wir haben, so leben. Ja, wie du es vorgesehen hast. Dass wir so dürfen leben im Blick darauf, dass wir die Leute so sehen, wie du sie siehst. Hilf uns, wenn wir mit den Leuten reden, dass wir die Gespräche so führen können. Mit dem Blick darauf, dass du die Leute unendlich liebst. Hilf uns in unserem Alltag, dass wir wirklich erleben dürfen, vielleicht wenn wir in 5, in 10 Jahren wieder fragen, dass mehr Leute dürfen die Hand aufhaben dürfen. Wecke uns eine Sehnsucht, dass Leute dich kennenlernen dürfen. Nimm uns aber auch jeden falschen Druck weg. Aber tu uns ausrüsten, mach uns sensibel für unsere Mitmenschen. In Jesu Namen. Amen.